heutigen Kaffeepause begrüße ich Dr. Thomas Hein, Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt. Herr Dr. Hein, Sie sind seit 12 Jahren leitender Geschäftsführer des Wohnungsunternehmens Nassauische Heimstätte Wohnstadt, kurz NHW. Das bedeutet auch viel Verantwortung und natürlich viele unterschiedliche Herausforderungen. Was denken Sie, welche Ihrer Eigenschaften waren hier besonders gefragt, um mit dieser Verantwortung, diesen Herausforderungen umzugehen?
Ich denke, wir haben in den letzten 12 Jahren sehr außergewöhnliche Zeiten erlebt, also mit besonderen Herausforderungen. Ich denke an die Ankömmlinge, die Wohnungen gesucht haben. Ich denke an Corona, ich denke jetzt auch an den Ukraine-Krieg. Und ich glaube, dass in diesen Zeiten besonders gefragt sind Eigenschaften, die sehr analytisch, strategisch sind, die solche Entwicklungen versuchen, möglichst zu antizipieren, um eben das Unternehmen auf solche Situationen bestmöglich vorzubereiten. Und ich glaube, dazu gehört Ausdauer, dazu gehört aber eben auch neben diesen analytischen, strategischen Fähigkeiten auch eine gewisse Empathie, Kommunikationsfähigkeiten, das eben auch zu transportieren, warum das wichtig ist. Also ich glaube, so eine Kommunikationsfähigkeit, Ausdauer, das sind so, glaube ich, Stärken, die ich mit meiner Person auch verbinden würde.
Der ausdauernde Analytiker, der gut kommuniziert.
Ja, genau.
In Ihrem Bereich fällt auch das Thema Nachhaltigkeit. Von welchen Herausforderungen steht die Wohnungswirtschaft diesbezüglich?
Nachhaltigkeit ist ja sehr weit begriffen. Ne? Also es gibt ja diese drei Säulen, Ökonomie, Ökologie und Soziales. Diese drei Säulen trifft natürlich auch die Wohnungswirtschaft. Und in jeder Säule gibt es eine besondere Herausforderung, die wir, glaube ich, jetzt hier im Einzelheiten gar nicht erläutern können, weil sie einfach zu weitläufig sind. Aber es gibt eben einen ganz heftigen Punkt, das ist der Klimaschutz, die Klimaneutralität unserer Gebäude. Und das ist ein Teil der Nachhaltigkeit, also die subsumiere ich unter die Nachhaltigkeit, diesen Punkt, der ist die Herausforderung immer noch in der Wohnungswirtschaft.
Was macht das Thema so herausfordernd für die Branche?
Die Rahmenbedingungen, dass wir neben einem Geldbudget eben auch noch ein Zeitbudget zu beachten haben, dass die Wohnungswirtschaft gekennzeichnet ist durch ewig lange Investitionszyklen. Wenn wir mal den Klimaschutz uns mal kurz wegdenken und es gäbe ihn nicht, dann würden wir so alle 30 bis 50 Jahren unseren Bestand umfassend anfassen, modernisieren und ihn auf einen guten Stand wiederbringen und dann ist wieder 30 Jahre Ruhe. Mhm. Und durch den Klimaschutz, den wir haben, wird dieser Zyklus extrem durchbrochen, weil wir nur noch 25 Jahre Zeit haben, unseren gesamten Bestand einmal auf Klimaneutralität zu ertüchtigen. Und das ist eine besonders hohe Herausforderung in der Wohnungswirtschaft. Die Kürze der Zeit, 25 Jahre ist nichts.
Ist das die Kürze und ist das auch die Liquidität oder beziehungsweise die Mittel dazu zu haben?
Ja, das ist der andere Punkt. Das wäre jetzt das eine war das Zeitbudget, das andere ist das Geldbudget. Dass wir natürlich Maßnahmen an unseren Gebäuden vornehmen müssen, die sehr kosten- oder investitionsintensiv sind. Das sind extrem hohe Summen und deswegen muss man sehr genau hinschauen, welche Investitionen man am Gebäude vornimmt, dass sie a. verkraftbar sind und b. bezahlbar bleibt, der Wohnraum für unsere Kundschaft und trotzdem wir eine Klimaneutralität erreichen. Das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd.
Klimaneutralität ist das Stichwort. Sie haben im Juli zusammen mit dem hessischen Wirtschaftsminister und Ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden KW Mansouri eine Klimazielvereinbarung unterzeichnet. Was ist denn das Neue an dieser novellierten NHW-Klimastrategie?
Sie sagen, es ist eine novellierte Klimaschutzvereinbarung, denn die resultiert, sie ist eine Weiterentwicklung der ersten Zielvereinbarung aus dem Jahr 2019. Und da haben sich eben die Rahmenbedingungen so verändert, dass wir gesagt haben, das, was wir im 2019 klugerweise miteinander vereinbart haben, können wir in 2025 so nicht mehr umsetzen, weil die Rahmenbedingungen sich komplett verändert haben. Eine ganz wichtige Veränderung war zum Beispiel die Verkürzung um 5 Jahre. Also das Klimaschutzabkommen aus Paris hat ja den Zeitraum 2050 vor Augen mit einem CO2-Ausstoß, der ja noch eine 1,5 Grad Erwärmung zulässt, der kompatibel ist. Die deutsche Version ist ja 2045 und eine Null-Emission. Das ist ja wesentlich schärfer.
Ja.
Das war noch nicht Gegenstand im Jahr 2019. Da haben wir Anpassungen vorgenommen an die neuen Klimaschutzvereinbarung. Und wir sind natürlich 6 Jahre weiter in unseren Erkenntnissen, in unserer Lernkurve. Wir haben andere technische Möglichkeiten. Das führt dazu, dass wir nicht mehr den Hauptaugenmerk auf die technischen Umsetzbarkeiten und deren Varianten gelegt haben, wie in den Jahren zuvor, sondern mehr auch auf die Wirtschaftlichkeit Fokus gelegt haben, also auf den sozialen Aspekt des Klimaschutzes, auf die Bezahlbarkeit der Wohnungen und des Wohnraums auch in Zukunft.
Wie muss ich mir das praktisch an einem Gebäude vorstellen? Was hat sich jetzt verändert?
Naja, bisher ging es halt immer darum, dass wir versucht haben, über Energieeffizienz, also energiesparenden Maßnahmen am Gebäude, den Energieausstoß und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um dann in einem zweiten Schritt die Energiequelle zu tauschen, um so klimaneutral zu werden. Das heißt, die Energieeffizienz war der war das Hauptziel und der Hauptaugenmerk. Das ist ein Weg, der sündhaft teuer ist und uns letztendlich nicht zum Ziel bringen wird, weil die Wohnungsunternehmen wirtschaftlich diese Investition überhaupt nicht stemmen können. Und deswegen haben wir schon vor Jahren darüber nachgedacht, das umzudrehen und die CO2-Effizienz vor Energieeffizienz zu stellen und sagen, wir gehen zuerst in den Heizungskeller. Wir schauen also, dass wir zuerst die Energiequelle auf CO2-Neutralität umstellen und dann machen wir gebäudeindividuell das, was an Energieeffizienz dazu passend und notwendig ist. Gering investitive Maßnahmen auf der einen Seite versus Vollmodernisierung bei der ersten Klimastrategie, die wir hatten, die noch im Vordergrund stand.
Und was verspricht sich die NRW von dieser neuen Strategie?
Dass wir sie umsetzen können, dass wir zum Ziel kommen, das schaffen wir auch wenn wir sagen CO2-Effizienz vor Energieeffizienz und nicht anstatt Energieeffizienz, also wir schließen es nicht aus, aber wir haben eine Reihenfolge, dass wir dann in Investitionsgrößen kommen, die wir verkraften und vertreten können.
Und für den Mieter sozialverträglich bleiben.
Das heißt konkret, wenn wir Vollmodernisierungsweg gehen, also die Energieeffizienz, dann müssten wir für eine 65 Quadratmeter Wohnung im Durchschnitt 180.000 Euro investieren.
Für eine?
Für eine Wohnung. Und das hätte zur Folge, dass wir die Miete erhöhen müssten bis 1,80 Euro bis gedeckelte 2 Euro, irgendwo in diesem Bereich. Wenn wir aber nach der CO2-Effizienz vorgehen, also nach der neuen Klimastrategie, dann müssen wir pro Wohnung nur noch 40.000, 50.000 Euro in die Hand nehmen. Wir belästigen den Mieter nicht mehr durch unsere umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen, weil wir die Wohnung außen vor lassen und kommen mit einer Mieterhöhung zwischen 50 Cent und 80 Cent aus. Das ist natürlich ganz was anderes für unsere Mieter, aber eben auch für das Unternehmen.
Über welche Investitionen reden wir generell, wenn wir jetzt mal den gesamten Bestand betrachten, wenn wir von nahezu klimaneutral bis 2045 sprechen?
Das kommt jetzt darauf an, ob wir den Weg jetzt darstellen, das, was wir uns leisten können, ohne in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu kommen. Da würden wir nach der neuen Klimastrategie in der Summe bis 2045 rund 2,3 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das können wir auch, das würden wir auch durchhalten können. Immer ceteris paribus, ne? Also wenn sich dann massiv in der Zwischenzeit nichts ändert am Zins oder so etwas. Wir bräuchten, also dann wären wir in 2045 nicht klimaneutral, aber hätten einen Ausstoß von 5 Kilogramm pro CO2 pro Quadratmeter im Jahr. Das finde ich schon, ist ein gutes Ziel. Da wären wir schon sehr nah dran. Das würde mich freuen, wenn wir das so tatsächlich erreichen. Und wenn wir so weitermachen, wären wir erst in 2060 ungefähr tatsächlich klimaneutral. Würden wir versuchen, 2045, so wie das vorgesehen ist, klimaneutral, also mit null Emissionen, dann müssten wir 3,5 Milliarden investieren, also 1,2 Milliarden mehr wäre notwendig. Also die notwendigen Investitionen 3,5 Milliarden sind aber nicht das, was wir stemmen können, nämlich das sind eben die um 1,2 Milliarden weniger Investitionen, die wir uns leisten können. Das Delta schließen wir nicht, aus eigener Kraft nicht. Deswegen haben wir auch immer den Blick an die Politik gerichtet. Wenn ihr wollt, dass die Wohnungswirtschaft wirklich auf Null kommt, an unserem Beispiel, dann brauchen wir massive Subventionierung und Unterstützung.
Funktioniert das, ohne die Mieten für die Mieterinnen und Mieter drastisch zu steigern?
Naja, ich habe den Erhöhungsspielraum ja genannt. Ich finde das vertretbar. Das ist auch finanzierbar. Die Krux ist aber dabei, und das darf man bei den ganzen Überlegungen nicht aus dem Auge verlieren und war auch bei uns ein maßgeblicher Bestandteil unserer Überlegung, das ist die CO2-Abgabe. Denn die ist natürlich nur dann null, wenn auch die CO2-Emission null ist. Und da der Preis, also der CO2-Abgabepreis ab 2027 freigegeben wird und sich dann eben auf irgendeinen Marktpreis sich einpendeln wird, sprich auf Deutsch, das System kann nur dann funktionieren, wenn er teurer wird, also der Preis wird nach oben gehen. Ich glaube, wir liegen momentan bei 45 Euro. Dann reden wir von ganz anderen Größenordnungen. Deswegen hat das Wohnungsunternehmen ein ureigenstes Interesse daran, den CO2-Ausstoß möglichst schnell zu reduzieren, damit die CO2-Abgabe das Unternehmen und die Mietenden eben nicht in Liquiditätsabfluss quasi erdrückt.
Das heißt, wenn die Mieter jetzt den Wechsel mitbekommen von Energieeffizienz auf CO2-Effizienz, merken die es im Alltag überhaupt?
Ja, sie merken es einerseits genau an den Mietpreiserhöhungen, die wir dann eben reduziert vornehmen können. Das ist das eine, aber ich habe es auch schon gesagt, die Maßnahmen sind gering investive Maßnahmen am Haus.
Also sie sind weniger in der Wohnung, um das zu erreichen.
Exakt, genau. Wir gehen nicht in die Wohnung, sondern wir gehen an die Gebäudehülle. Wir machen vielleicht noch kleinere Dämmmaßnahmen, je nachdem, was dieses Gebäude benötigt und verträgt. Und das sind nicht nur eine geringere Eingriffstiefe am Gebäude selber, die natürlich für die Mieter komfortabler sind, weil sie weniger gestört werden. Auch die Zeitdauer ist natürlich wesentlich geringer als bei einer Vollmodernisierung, die natürlich lange dauern und eine ganz andere Dimension haben.
Daneben läuft aber diese klassische Vollmodernisierung noch weiter, wenn das der Bestand erfordert. Also genau, dieses Thema in der Wohnung, Badezimmer.
Genau, exakt. Ne? Also das ist außen vor. Deswegen sagte ich, CO2-Effizienz heißt nicht anstatt Energieeffizienz. Natürlich haben wir Vollmodernisierung auch nach wie vor in unseren Beständen, dort, wo es dringend erforderlich ist. Der Unterschied ist aber, die Vollmodernisierung ist nicht mehr unser Top 1 oder Prior 1 Thema, sondern läuft hinterher, quasi hinter den anderen Maßnahmen, die zum Klimaschutz beitragen.
Synchronisieren Sie das dann, wenn vollmodernisiert wird, dass Sie dann sagen, dann machen wir auch gleichzeitig Klima und CO2.
Ja, natürlich. Also in den Keller gehen wir immer, auch bei einer Vollmodernisierung, das ist klar. Das ist die Voraussetzung und wir wollen einfach bei einer Vollmodernisierung nicht ein Gebäude haben, was wir später nochmal anfassen müssen, damit wir es dann letztendlich noch CO2-neutral hinbekommen.
Die NRW setzt bei dem Thema natürlich auch auf die Wärmeversorgung. Da schauen Sie hin, das hatten Sie gerade gesagt, wir gehen in den Heizungskeller. Was tut sich technisch auf der Seite der Wärmeversorgung?
Wir haben ja in den ersten Jahren, seitdem wir uns intensiver um die Klimaneutralität uns kümmern, viele technische Möglichkeiten gesucht. Wie gehen wir denn mit dem Thema um? Und die Wärmepumpe war jetzt ein Thema, was in den letzten 2 Jahren bei uns im Haus verstärkt aufgekommen war. Und sie hat den riesen Vorteil, damit nehme ich eigentlich schon das Ergebnis vorweg, wir setzen auf die Wärmepumpe, weil sie den riesen Vorteil hat, dass sie sehr, sehr energieeffizient ist, wenn sie eine Jahresarbeitsleistung von mehr als 3,0 aufweist. Und deswegen ist das ein hervorragendes Instrument, um die Klimaneutralität über die Wärmepumpe bei uns einzuführen. Das war eigentlich der Gamechanger, der Paradigmenwechsel, zu sagen, jetzt wechseln wir auf die CO2-Effizienz, wir gehen weg von den Dämmdicken an unseren Wänden und konzentrieren uns da auf. Und wir sehen natürlich auch die Entwicklung insgesamt, dass die Wärmepumpenhersteller, wir machen derzeit oder wir sind in einer Kooperation, wo wir von dem Wärmepumpenhersteller garantiert bekommen, dass die Jahresarbeitszahl 3,0 eingehalten wird. Und das ermöglicht uns natürlich in der Planung und in der Berechnung eine Sicherheit, die wir vorher nicht hatten, und das erleichtert uns das Leben.
Was bedeutet Jahresarbeitszeitleistung 3,0?
Das ist eine Energieeffizienz, die kein anderes Wärmeerzeugung meines Wissens jedenfalls auch nur annähernd erreicht. Das heißt, eine Wärmepumpe mit 3 Jahresarbeitsleistung heißt, dass aus einer Einheit Strom, die in die Wärmepumpe reingeht, 3 Einheiten Wärme gemacht wird. Also wir hebeln das von 1 auf 3.
Okay, ja.
Das wird übrigens in der Klassifizierung der Gebäude in Energieeffizienzklassen, dass wir durch den Einsatz der Wärmepumpe mehrere Gebäudeklassen, Effizienzklassen überspringen können, also von H auf E oder auf D sogar.
Das heißt, ich gehe
nur durch den Einsatz der Wärmepumpe.
1 Kilowatt Strom rein, bekomme 3 Kilowatt Wärme.
So ist das, ja.
Was ist mit Fernwärme? Ist das auch ein Thema bei Ihnen?
Wir haben derzeit rund 13.000 Wohneinheiten an Fernwärme hängen. Die packen wir natürlich nicht an. Wir gehen übrigens in unserer Klimastrategie davon aus, dass diese 13.000 Wohnungen grüne Wärme bekommen. Mhm. Wir haben allerdings keinen Einfluss drauf. Das ist das Thema. Deswegen schaue besonders ich auch sehr kritisch auf die Fernwärme. Also dort, wo wir erkennbar in den nächsten Jahren garantiert Fernwärme bekommen und der Anschluss nicht so weit weg ist von unserem Gebäude, werden wir sicherlich darüber nachdenken. Allerdings ist das eher die Ausnahme der Fall. Die Kommunen sind noch nicht so weit. Man kriegt eher unverbindliche Aussagen, wann was in welcher Form kommen soll. Wir hören eher, dass es sündhaft teuer ist, der Wärmeanschluss. Und da haben wir dann natürlich ein Riesenproblem. Es kann nicht sein, dass unsere Mieter für einen Wärmeanschluss und dann für einen Fernwärmepreis, der ja monopolartig dann von dem Versorger festgelegt werden wird, dann eben sehr hohe Betriebsnebenkosten hat. Verantwortlich wird der Vermieter gemacht, das Spiel kennen wir ja. Ja. Deswegen sind wir da sehr, sehr zurückhaltend. Und wenn man über Fernwärme nachdenkt und das flächendeckend ausbauen möchte, was nicht schlecht ist, dann muss man im selben Atemzug darüber nachdenken, wie man den Fernwärmepreis reguliert. Also man könnte hier ja eine Fernwärmepreisdeckelung oder sogar einen Fernwärmepreisstopp, ähnlich wie es bei uns in der Wohnungswirtschaft mit der Miete diskutiert wird, auch dort andenken. Eine unregulierte Preisvergabe halte ich für sozial unverträglich.
Und dezentral im Quartier ein Fernwärmenetz aufzubauen für den eigenen Bestand?
Ja.
Wird das diskutiert, überlegt?
Absolut. Ne? Also so eigene Netze, Nahwärmenetze zu bauen, um da mehrere Gebäude an eine zentrale Stelle hinzubekommen, ja, natürlich, selbstverständlich, aber dann eben nicht über irgendeine Gaserzeugung oder BHKW, sondern dann eben über entsprechend leistungsstarke Wärmepumpen. Mhm.
Wärmepumpen, Sie sprachen es an, ist auch ein Thema, was jetzt relativ jung ins Bewusstsein gekommen ist, auch ob der technischen Innovation. Die NRW ist ja, was das Thema Innovation angeht, in der Wohnungswirtschaft, ich möchte mal sagen, Pionier, auch mit dem Programm Habitation. Mhm. Wie wirken die Erkenntnisse, die aus diesem Innovationsprogramm, also aus Habitation, entstanden sind oder die Sie da sehen konnten, auf die Klimaziele der NRW? Konnte da schon was in die Praxis diffundieren?
Also Habitation ist ja sehr weit angelegt. Also klar, es ist Innovation. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es immer in der Nachhaltigkeit was an Innovation geben muss. Aber in der Tat ist das Thema sehr wichtig. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt, was sich sehr mit der Wasserversorgung in Quartieren beschäftigt, also mit dem Wasserverbrauch, dass man dort anders vorgeht durch eine innovative Technik. Im Energiebereich sehe ich eher mehr Habitation und Startups in der Welt des Energiemanagements, in der Heizungssteuerung, hydraulischer Abgleich für die noch vorhandenen vielen Anlagen, die wir haben. Da kann man durch relativ geringfügigen innovativen Einsatz von Technik sehr viel durch Fernwartung und Fernsteuerung an Energie einsparen, bevor wir dann auf eine Wärmepumpe gehen. Wir haben, einer unserer ersten Projekte war tatsächlich, was die serielle Fertigung, was die Modernisierung angeht, auf serielle Fertigung zu gehen. und dort mit einem damals der neuen, frischen Unternehmen versucht, eine Modernisierung auf diese Art und Weise umzusetzen. Da werden also fertige Bauteile quasi als Fassadenverstücke plus Dach vorgestellt vor einem vorhandenen Gebäude. Ehrlicherweise, das hat nicht gut funktioniert an der Stelle, das war noch zu neu, zu frisch. Ehrlicherweise, die serielle Fertigung in einer Modernisierung sehe ich eher skeptisch. Aber die serielle Fertigung im Bereich des Neubaus, das halte ich für sehr, sehr spannend.
Sie haben das ja schon bei verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen verprobt, mit Modulen zu arbeiten. Und die Ergebnisse sind durchaus so, dass Sie sagen, ist Baustein, ist Muster, kann man in der Praxis verwenden.
Man kann es verwenden. Das ist natürlich noch eine Idee, die kam aus der Energieeffizienzzeit. Also wie kriegen wir denn hohe Stückzahlen hin mit hohen Dämmwerten, ohne dass wir da jedes Mal einen Quadratmeter Dämmstoff an die Fassade klopfen müssen. Von daher kommt ja diese Idee, das maschinell zu machen. Da sich aber die Energieeffizienz und CO2-Effizienz ja abgelöst haben, ist dieser Gedanke nicht mehr so wichtig. Deswegen, man kann das machen, aber ich habe meine Bedenken, dass wir das flächendeckend bei uns tatsächlich umsetzen werden. Ich denke, da sind individuelle Lösungen dann doch effektiver. Serielle Fertigung ja, aber eher im Neubau.
Sie hatten über das eine Projekt gesprochen, ganz zu Beginn von Habitation mit der seriellen Sanierung. Fallen Ihnen weitere Beispiele ein, wo Sie sagen, das ist aus diesem Habitation-Kosmos bei uns ins Unternehmen diffundiert und hat einen hohen praktischen Relevanz jetzt in unserem Alltag?
Ja, wir haben sehr viel, ganz am Anfang war sehr viel die virtuelle Begehung, dass man Räume, die noch nicht erstellt worden ist, so visualisiert einem Kunden oder Mieter darstellen kann, dass er sich quasi in seiner Wohnung wohlfühlt und sich zurechtfindet. Da hatten wir sehr viel auch an Technik, an neuer Technik, die wir verwendet haben. Interessanterweise hatten wir eine Technik gehabt durch Habitation, was Videokonferenzen betraf. Und als Corona kam, hatten wir mit einem Startup eben diese Technik tatsächlich gerade im Einsatz. Und deswegen konnten wir sehr früh unsere Mitarbeitenden nach Hause schicken oder zu Hause belassen und haben durch diese Technik, durch diesen Video, also heute nimmt man ja Teams oder dergleichen, konnten wir unsere Leute zusammenfügen in einem Videochat, weil wir über ein Startup diese Technik hatten. Sie haben leider die Entwicklung nicht mithalten können, die dann natürlich die großen Unternehmen wie Microsoft und weitere ganz andere Möglichkeit hatten, das auszurollen. Das heißt, heute nutzen wir diese Technik nicht mehr, das hat sich einfach überholt, aber hat uns zu dem Zeitpunkt extrem geholfen. Wir sind in verschiedenen Pilotphasen, was eben so Heizungstechnik angeht, hydraulischer Abgleich, das sind unsere Schwerpunktthemen zurzeit.
Habitation ist eines dieser Themen, was die Nassauische nach draußen bringt, verknüpft mit dem Thema Innovation, also da Pionier. Dann haben Sie vor 5 Jahren auch die Initiative Wohnen 2050 mitgegründet. Warum ist diese Initiative für die Branche so wichtig?
Ja, vielleicht ein ganz kurzer Satz zuvor. Gegründet ist richtig. Die Geburtsstunde oder die Geburtsidee der IW 2050 ist die erste Klimaschutzvereinbarung 2019 mit dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium gewesen, weil dort steht ein Satz drin, dass wir gesagt haben, wenn wir das umsetzen sollen, was wir in der Zielvereinbarung miteinander vereinbaren, dann brauchen wir die Branche als Branchenlöser. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht allein. Ich erzählte ja, dass da noch nicht die ganzen technischen Lösungen absehbar waren. Ja. Und das war die Geburtsstunde von der IW 2050, dass wir gesagt haben, wir müssten eine Initiative gründen mit Gleichgesinnten, die eben an denselben Themen arbeiten. Das war dann mit 23 Gründungsunternehmen, glaube ich, plus GDW, plus Regionalverbände, die sich schon gleich am Anfang damit eingefunden haben. Heute sind wir über 250 Partner bei der IW 2050 und in der Tat profitieren wir untereinander davon, dass mittlere Unternehmen sehr agil sind. Sie können viel schneller wie wir als große Wohnungsunternehmen Piloten fahren. Die Rhein-Wohnungsbau in Düsseldorf macht das zum Beispiel sehr innovativ mit Wärmepumpen, war da sehr agil. Und die Erkenntnisse teilen wir untereinander. Dann können wir natürlich die Erfahrungen, die ein Unternehmen macht, teilen und müssen sie nicht ein zweites Mal machen, sondern können sie gleich verwerten. Andererseits haben große Wohnungsunternehmen natürlich mit ihren Abteilungen Möglichkeiten, die mittlere Kleine nicht haben, was die Personalausstattung angeht, was man vielleicht auch theoretisch mal vorantreiben kann, oder ein Tool, was eben kleinere Unternehmen nutzen können, um ihre Klimaziele zu bearbeiten oder überhaupt ihren Gebäudebestand erstmal in ein Zahlenwerk zu gießen, mit dem sie arbeiten können, um ihre Klimaziele zu erreichen. Das heißt, wir haben eine Menge von Themen, jetzt auch CSRD-Berichterstattung ist ein neues Thema, was uns schwer beschäftigt, wo wir unsere Erfahrungen miteinander austauschen können, lernen können, austauschen, Fachkongresse organisieren. Also da ist sehr viel Power dahinter und eine Verbreitung von Wissen in einer Geschwindigkeit, die wir ohne IW 2050 niemals erreicht hätten.
Also es ist im Grunde die institutionalisierte Schwarmintelligenz der Branche.
Ja, genau. Es ging um die Schwarmintelligenz. Genau, exakt.
Und auch als Think Tank gedacht, dem man sich als Wohnungsunternehmen gerne anschließen kann, als Plattform für den Wissensaustausch.
Ja. Und es hat noch, sorry, wenn ich das vielleicht noch einwerfen kann, unsere Verbände sind ja der politische Arm, der den Kontakt in die Politik hält. Und ein Verband tut sich natürlich einfacher, wenn er auf ein Instrumentarium zurückgreifen kann, was einen Praxistest bestanden hat. Wenn also die Praktiker, die Wohnungsunternehmen sagen können, flächendeckend, wir haben die Erfahrung XY gemacht, brauchen aber da die Unterstützung an der Politik in der oder die Art und Weise, dann kann natürlich ein Verband ganz anders mit der Politik auch umgehen, weil sie sagen können, es gibt da eine Praxiserfahrung und wir brauchen das und wir brauchen das nicht anders, sondern wir brauchen es genau so. Und da erhoffen wir, oder war auch tatsächlich so, dass wir in der Politik natürlich eine effizientere Unterstützung kriegen über unsere Verbände, die das natürlich eins zu eins besser übersetzen können als ohne diesen Background.
Das heißt, IW 2050 steigert auch die Glaubwürdigkeit der Verbände, weil sie direkt auf die Praxis zugreifen.
Ja.
Ein weiteres Tool im Instrumentarkoffer von
genau,
exakt. Was treibt Sie an mit dem Thema Innovationen, also Habitation oder auch dem Engagement für 2050, für IW 2050, sich als Pionier in der Branche zu positionieren? Also was treibt Sie da persönlich an?
Die persönlich ist einfach die Erkenntnis, dass wir oder dass ich das Unternehmen gerne entwickle als leitender Geschäftsführer. Und wir haben es nun halt mit drei großen Trends zu tun, die uns beschäftigen. Das ist die Nachhaltigkeit, jetzt Schwerpunkt Klimaneutralität. Es ist die Bevölkerungspyramide oder das dritte Trendthema ist eben die Digitalisierung, jetzt sehr KI-lastig. Und das sind Entwicklungen, die kann man antizipieren. Man kann sich überlegen, wie sieht denn die Welt in 5 oder 10 Jahren aus? Was fällt auf unsere Unternehmensgruppe zurück, auf die NHW? Wie könnte denn die Arbeitswelten oder das Thema wirken in das Unternehmen rein oder vom Unternehmen raus? Das kann man sich alles überlegen und das kann man sich vorüberlegen. Und dann kann man Konzepte entwickeln, die man dann zu gegebener Zeit eben aus der Schublade ziehen kann und dann eben weiterentwickelt. Und ich habe immer darauf geachtet, dass wir von der NRW Themen frühzeitig besetzen, versuchen zu erkennen, um damit reagieren zu können, wenn die Situation da ist, also agieren zu können und nicht erst uns überlegen, wie gehen wir damit um, wenn die Situation vor der Haustür steht. Also antizipativ in die Zukunft versuchen, die Themen zu besetzen.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist Ihre Motivation zu sagen, wir als NHW sind für das, was auf uns zukommt, immer richtig vorbereitet.
Ich hoffe immer richtig. Bisher war es, glaube ich, in der Regel, dass wir gut und richtig vorbereitet waren, aber das kann ich so unterstreichen, ja.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Nassauische Heimstätte Wohnstadt.